Häufige Fehler bei der Implementierung von Employee Experience Management in Unternehmen. Heute die fünf, die mir am häufigsten tatsächlich unterkommen und die auch dazu führen, dass die Initiative zur Implementierung von Employee Experience in Stocken kommt oder vielleicht sogar wieder versandet. Darum kümmern wir uns heute und schauen auch drauf, wie es gelingt, diese Fehler zu vermeiden. Los geht's! Herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments That Matter, Folge 121. Mein Name ist Max Lammer. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht zum ersten Mal mit dabei bist. In diesem Podcast dreht sich alles um das strategisch aus meiner Sicht so wichtige Thema Employee Experience Management. Und wir sprechen über Insights, Informationen, Inputs, Ideen, wie es gelingt, und was man aus der Umsetzung von anderen Organisationen auch lernen kann. Und genau das ist auch heute mein Thema, wo ich dich ein bisschen mitnehmen möchte. Habe ja gestern am 23. April ein Webinar zum Thema Employee Experience Management online gehalten am Vormittag und war gut gefüllt, waren spannende Fragen dabei, interessante Organisationen mit dabei. Und natürlich geht es dann dabei auch darum, wie es denn möglichst reibungslos, möglichst gut gelingen kann, dieses Thema zu implementieren. Ich glaube, ganz grundsätzlich, der erste Punkt, den man sich dabei vor Augen halten sollte, ist, dass mit einem guten Plan, mit einem klar strukturierten guten Plan, es sehr viel schneller und effizienter und einfacher geht. Und auch ein Thema, das vielleicht im ersten Moment sehr groß scheint, manchmal ein bisschen nicht so greifbar gefühlt ist, dann aber sehr gut und sehr rasch in Organisationen umgesetzt werden kann. Das nur vorweg, wir haben uns genau über diesen Plan unterhalten und welche Schritte die Organisation idealerweise aufeinander folgend dabei geht. Und wie du ja weißt, habe ich genau dafür, um hier ein bisschen die Abkürzung zu nehmen, um rasch von A nach B zu kommen, die Employee Experience Academy gegründet und auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestern vorgestellt, sehr gutes Feedback auch dazu bekommen. Vielleicht ist es auch für dich interessant, ein Link dazu in den Shownotes, aber das soll es auch schon mit der Werbung gewesen sein. Schauen wir vielleicht ganz kurz auf tatsächlich, sagen wir mal, Fehler, die man beobachten kann oder die ja leider relativ regelmäßig passieren im Zusammenhang mit der Einführung oder mit der Konzentration auf das Thema Employee Experience Management in Organisationen. Tendenziell sprechen wir da immer über etwas größere Organisationen mit ein paar hundert oder dann schlussendlich auch ein paar tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und in dem Zusammenhang macht es ja natürlich absolut Sinn, sich wirklich mit einem System an dieses Thema heranzutasten und vielleicht werden wir auch genau da auf den einen oder anderen Punkt gleich stoßen. Starten wir durch und schauen auf einen typischen Fehler, den ich sehr regelmäßig sehe und der, glaube ich, unbedingt vermieden werden soll. Und dieser Fehler ist, um das gleich so direkt beim Namen zu nennen, schon das Tool auszusuchen zum Thema Employee Experience, zum Thema Survey, zum Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch bevor eigentlich klar ist, was man wirklich erreichen will, wie die Strategie dazu ist, wie der Vorgehensplan ist und was wir tatsächlich fragen wollen. Also kennen unterschiedliche Organisationen, die, und das ist auch ganz interessant, nach einer gewissen Zeit wieder zurückrudern. Also ich habe jetzt einen Kunden, die haben mit dem Thema Employee Experience begonnen und dann natürlich ein Befragungstool sich angeschafft, ein aufwendiger Prozess in der Beschaffung, in der Auswahl und drehen es jetzt nach zwei Jahren tatsächlich wieder ab. Erstens, weil es nur bedingt gut supported ist und zweitens, weil die Fragestellungen oder das, was man tatsächlich in diesem Feld der People Analytics machen will, mit anderen Mitteln wahrscheinlich deutlich einfacher und günstiger zu erreichen ist, wenn man denn tatsächlich weiß, was man in der Organisation fragen will, was man herausfinden will. Also ein typischer Fehler ist tatsächlich, bereits ein Tool auszusuchen, noch bevor in der Organisation dieses Thema überhaupt verankert ist, angekommen ist. Und auch damit beschäftigt sich jetzt mein Vorgehensplan sehr klar, ab welchem Zeitpunkt es dann erst sinnvoll ist, sich über die Toolauswahl tatsächlich Gedanken zu machen. Dabei geht es gar nicht mal darum, ob jetzt der Auswahlprozess rein technisch richtig gemacht ist, sondern der eigentliche Fehler liegt darin, ein bisschen in die Falle zu laufen der Anbieter, unter Anführungszeichen Falle, bitte, das ist nicht falsch zu verstehen, ja, aber sich ein bisschen dem auszuliefern, was der Anbieter dem Unternehmen, der HR-Abteilung dann erzählt zur Methode oder mehr wahrscheinlich zum Tool und den Features, das dieses Tool tatsächlich hat, als wirklich im Kern sich darüber Gedanken zu machen, was wollen wir eigentlich wissen und was müssen wir tun, dass wir möglichst viel von dieser Kompetenz in der eigenen Organisation haben. Also ich bin absolut der Überzeugung und der klaren Meinung, dass Unternehmen People Analytics, Mitarbeiterbefragung ein 100% hausinterner Skill ist, den man sich aneignen muss, um auch, also um zweierlei zu erreichen. Erstens, regelmäßig fragen zu können und zweitens, nicht jedes Mal Unsummen dafür auszugeben. Weil schon klar, das ist ein gutes Geschäft und möchte auch nicht gegen die Profession per se sprechen, aber entscheidend ist, dass das Unternehmen klar weiß, warum welche Fragen gestellt werden, was tatsächlich damit gemessen werden soll und idealerweise, dass es gelingt, diese Befragungen öfter als einmal im Jahr durchzuführen und nicht dann zigtausende Euro dafür berappen zu müssen, sondern dass eigentlich ein eingespielter, regelmäßiger, einfacher Prozess wird, der 3-4 Mal im Jahr mit entsprechender Stichprobe, natürlich je nach Größe der Organisation, durchgeführt werden kann. Und da macht es absolut Sinn, sich ein bisschen Zeit zu lassen bei der Toolauswahl und nicht Hals über Kopf hineinzustürzen ins Abenteuer. So wichtig ich finde, dass großer Enthusiasmus zu Employee Experience Management tatsächlich besteht im Unternehmen und auch in HR, aber eben Eile mit Weile in dem Sinne, nicht eine Toolauswahl vorzunehmen oder sich mit Tools zu beschäftigen, noch bevor eigentlich klar ist, wohin die Reise dabei geht und bevor, und da kommen wir auch schon zum zweiten Fehler, eigentlich klar ist, haben alle ein gemeinsames Verständnis zum Thema Employee Experience, was das bedeutet, was es in seiner Konsequenz heißt und ist es sowohl in HR, aber auch dann in der Gesamtorganisation angekommen. Also zweiter großer Fehler, es gibt kein gemeinsames Verständnis im Fachbereich und in der Organisation zum Themengebiet oder zum Bereich Employee Experience. Und das ist insofern natürlich problematisch, als dann das vielleicht auch ausgelöst durch den Begriff per se sehr viel Interpretationsspielraum bleibt. Und das ist immer eher ungünstig, wenn dann zum Thema XY eine breite, unterschiedliche Ansicht in der Organisation vertreten ist, weil das führt zu Unsicherheit, das führt zu Unklarheit und schlussendlich auch zu, ja, sagen wir mal, veritablen Problemen. Ich möchte eine ganz kurze Anekdote erzählen, die ich genauso erlebt habe bei einem Unternehmen. Relativ groß, ein paar tausend Mitarbeiter, technischer Betrieb und in der neuen HR-Strategie des neuen HR-Chefs, ja, der die ausgearbeitet hat, ist das Thema Employee Experience quasi als Topic Number One in der Strategie verankert worden. So, das ist natürlich großartig, weil damit einfach ein gewisser Fokus gesetzt ist. Und man hat sogar sehr rasch in dem Unternehmen eine ganze Abteilung umbenannt und Employee Experience getauft. Aber in der tatsächlichen Ausgestaltung, Ausformung, Interpretation keine Details vorgenommen, sondern einfach mal nur benannt. So. Also das, glaube ich, ist grundsätzlich jetzt natürlich noch nicht der Hauptfehler. Ja? Aber das, worin hier der Fehler liegt, ist, dass die entsprechend zuständige Person in der Bereichsleitung von Employee Experience sich natürlich mit diesem Thema beschäftigt hat und begonnen hat, eine erste eigene, sagen wir mal, Füllung dieses Begriffs vorzunehmen für die Organisation. Und wenn jetzt von HR-Spitze zur Abteilungsleitung eigentlich noch unklar ist, wie sieht HR-Chefin das Thema versus Abteilungsleitung versus Mitarbeiterin in diesem Bereich versus den anderen Kolleginnen und Kollegen in HR, hat genau dazu geführt, dass in dem Unternehmen ja so ein bisschen Missstimmung entstanden ist, in HR insbesondere, da hat der Rest der Organisation noch gar nicht wirklich viel mitbekommen davon, sondern es ist ein interner ja, kleiner Konflikt entstanden über die Zuständigkeiten von dem Bereich Employee Experience. Und da wäre es natürlich sinnvoll gewesen und absolut klug, jetzt nicht nur in der Strategie das Thema zu verankern, sondern auch zu umreißen bzw. gemeinsam zu erarbeiten und festzulegen, was damit gemeint ist und wie zu dem Thema gearbeitet wird. Weil, und das war dann aus meiner Sicht natürlich eher ungeschickt, hat man in dieser Konstellation dem Thema Employee Experience drei Themen zugeordnet. Recruiting und Employer Branding, Karenz und Arbeitspsychologie. So, jetzt ist das natürlich alles richtig bis zu einem gewissen Grad, aber im Grunde hat die Employee Experience Abteilung Recruiting gemacht und dementsprechend natürlich sich intern aufgrund der Tätigkeit zu dem, was die Abteilungsleitung zum Thema Employee Experience verstanden hat, ein Missverhältnis erzeugt. Und auch das Thema Karenz ist natürlich genau richtig in Employee Experience, aber eben nicht nur, weil ganz, ganz viele andere Themen aus diesem Employee Experience Begriff ausgeklammert waren. Also wie entwickeln wir Führungskräfte, wie geht Learning und Development, wie sind die Businesspartner involviert, etc. pp. Also man hat sehr rasch festgestellt, dass ein ambitioniertes Team, ja, in diesem Bereich und vor allem auch die Abteilungsleitung ein klares Bild entwickelt hat, das aber in Diskrepanz stand zu dem, was der CHRO oder die CHRO in dem Fall nicht definiert oder nicht gemeinsam erarbeitet hat und auch natürlich mit den anderen Abteilungsleitern bzw. Bereichsleitern im HR-Department selbst. Also wir reden da über HR-Department mit knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann gab es 15 zum Thema Employee Experience und 85 zu allen möglichen anderen Bereichen. Aber dass es hier natürlich klare Überschneidungen gibt in einer richtigen Definition oder einem richtigen Verständnis von Employee Experience, das hat man einfach übersehen. Und die Folge daraus ist mehrerlei. Das erste war, dass eine Kollegin, die sich mit großem Enthusiasmus in dieses Thema gestürzt hat, relativ schnell gesehen hat, dass das aus dem Erwarteten nicht zu dem geworden ist, was man sich vielleicht ursprünglich mal vorgestellt hat und hat dann tatsächlich das Unternehmen verlassen, ist in einer anderen Organisation zu dem Thema Employee Experience glücklich geworden. Und das ist natürlich jetzt im Grunde eigentlich der Super-GAU. Jetzt möchte man mit Employee Experience wirklich ein wichtiges, zukunftsweisendes, strategisch so wichtiges Thema initiieren und dann kommt dabei eigentlich das Gegenteil heraus und insbesondere aufgrund dieses nicht gemeinsamen Verständnisses oder dieser klaren Strategie dazu, wie man vorgeht, was abgedeckt wird, was wir uns dabei anschauen, wie wir da in den einzelnen Fachbereichen, auch in HR, zusammenspielen müssen. Und natürlich gibt es dann auch kein klares Verständnis oder kein strategisches Narrativ, wie ich es dann immer nenne, gegenüber der Organisation. Also wenn sich HR schon nicht einig ist oder nicht genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist und dann loslegt, ohne dieses strategische Narrativ für die Organisation entwickelt zu haben, dann, und das führt zum dritten Fehler, den ich im Zusammenhang mit Employee Experience-Initiativen sehe, dass es natürlich auch nur bedingt oder keinen Support von oberster Ebene gibt. Weil hier mehrere Faktoren zusammenspielen. Das erste ist, um den vollen Support von oberster Ebene zu bekommen, braucht es das richtige Argument. Ja, das haben wir auch gestern in dem Webinar sehr ausführlich dann diskutiert und besprochen, weil das natürlich immer ein ganz zentraler Faktor ist. HR hat ja längst verstanden, dass das Thema Employee Experience der richtige Ansatz ist, um in der Organisation viel stärker für Wirkung zu sorgen, im Sinne von Mitarbeiterbindung, bessere Performance, Attraktivität des Arbeitgebers nach innen und dann natürlich auch nach außen. Aber ein Thema wie Employee Experience hat natürlich Implikationen auf viele Bereiche und braucht entsprechend starke Aufmerksamkeit, um diesen Shift, wie wir es denn nennen, den Shift von HR zu Employee Experience, auch wirklich hinzukriegen. Also das ist nicht im Vorbeigehen, gleichzeitig ist es mit überschaubarem Zeit- und Ressourcenaufwand tatsächlich möglich, braucht aber eben eine gewisse Aufmerksamkeit, einen gewissen Support, insbesondere auch von oberster Ebene, weil damit natürlich klar wird, ob das der Organisation wirklich wichtig ist oder eben nicht. Also ein Beispiel, wir hatten jetzt ganz kürzlich mit einem Teilnehmerinnen aus der Academy sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt in dem internen Commitment von Geschäftsführungen bei zum Teil wirklich großen Organisationen. Also die verstanden haben, dass dieses Thema Employee Experience Management, also diese aktive Gestaltung der Erlebnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu beitragen wird, dass natürlich auch ein finanzieller Beitrag, ein wirtschaftlicher Impact damit verbunden ist. Und dann wird eigentlich sehr rasch klar, und das muss tatsächlich schon vorher in diesem gemeinsamen Verständnis zu Employee Experience geklärt sein, dass es hier nicht um nice to have oder ein softes Thema geht, sondern dass damit natürlich strategisch sehr viel für die Organisation verbunden ist und es im Grunde ein must have ist. Also Organisationen können sich nicht nur auf Recruiting und Employer Branding verlassen, wenn es ums Personal geht, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern muss aktiv an den Erlebnissen der Mitarbeiterinnen in der Organisation arbeiten. Und das gelingt dann immer, auch in entsprechender Umsetzungsstärke, wenn die oberste Ebene davon überzeugt ist. Und die reagiert auf unterschiedliche, sagen wir mal, Argumente oder Levels der Argumentation. Das kann menschlich sein, ganz klar, ja. Aber das trifft nicht auf alle wirklich zu, weil einfach Unternehmen, und das muss man so hart sagen, mit dem Rechenschieber geführt werden. Natürlich gibt es entsprechend menschliche Komponente und sie wird auch, glaube ich, immer wieder postuliert und angesprochen und formuliert und in LinkedIn-Postings hervorgekehrt. Aber wenn es schlussendlich ums Business geht, um harte Kennzahlen wie Umsatz und Ertrag, ja, dann können so manche softe Themen auch ganz schnell in den Hintergrund geraten und eigentlich keine relevante Rolle mehr spielen, vermeintlich softe Themen. Deswegen ist es so wichtig, diesen finanziellen Impact auch klar rechnen zu können und dem Management zu zeigen und entsprechende Entwicklungen auch zu prognostizieren durch bessere Employee Experience für die Organisation und dann auch mit entsprechender Zielerreichung zu arbeiten und damit in Wahrheit in diese gelernten Mechanismen eines Unternehmens hineinzupassen. Ja. Dann macht es absolut Sinn und nämlich auch für das oberste Management, jetzt nicht nur, dass dieses Thema gesetzt wird und dass dieses Thema auf der Agenda entsprechend hohe Priorität bekommt, sondern dass es auch wirklich den echten Support von oberster Ebene bekommt. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Chance, hier diesen zusätzlichen Mehrwert, dieses Beitragen im Sinne der Wertschöpfung auch aus HR heraus noch deutlich stärker zu unterstreichen. Sonst haben wir ja ganz oft so die Grundintention oder die Grundannahme, die Grundhaltung, Personal kostet Geld und wo als erstes gespart wird, ist natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etc. Im Umkehrschluss ist es, glaube ich, ganz wichtig zu berechnen und darzustellen, was denn Menschen in der Organisation einen Wertbeitrag liefern und dementsprechend natürlich Maßnahmen hier auch sowas wie einen Return on Investment nach sich ziehen. Und das ist dann spätestens der Moment mit auch diesem gelernten Ausdruck, wo Management auf oberster Ebene und auf anderen Ebenen hellhörig ist und das Buy-in der Aufmerksamkeit quasi folgt. Und aus diesen zwei Punkten, das gemeinsame Verständnis und den Support sichern auf oberster Ebene, ist auch klar, dass wir Fehler Nummer 4 vermeiden müssen. Und Fehler Nummer 4 heißt ganz kurz auf Englisch Action Bias. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, aber Action Bias beschreibt oder meint tatsächlich, kommt aus den Verhaltenswissenschaften und meint oder bezeichnet die Neigung, eine Handlungstendenz zu setzen oder zu handeln, obwohl noch gar nicht klar ist, ob diese Handlung wirklich hilfreich ist. Und wir haben hier tatsächlich eine menschliche Neigung, bevorzugt, aktiv in ein Geschehen einzugreifen, als es passiv zu verfolgen. So, jetzt wollen wir natürlich Employee Experience nicht passiv verfolgen. Und jetzt passiert tatsächlich und auch schon gesehen, dass natürlich man sich jetzt auf, weil man schon ein bisschen was verstanden hat zu dem Thema, auf die Moments that matter stürzt. Also ganz oft genau dieses Phänomen schon gesehen. Wir starten mal ohne, das unterstelle ich jetzt ganz hart, ohne den klaren Plan und echten Prioritäten, sondern wir nehmen den Employee Lifecycle und wir brauchen natürlich bei Recruiting und Onboarding, da brauchen wir jetzt neue Moments und das müssen wir jetzt viel besser machen. Und das hat natürlich alles eine gewisse Berechtigung, wenn Unternehmen, sagen wir mal, eine Fluktuationsquote hat von 25% plus oder 20% plus, weil dann ist es wirklich signifikant. Wenn es darunter liegt, dann geht wahrscheinlich einiges von der Energie ins Leere, weil wir uns nicht mit der Mehrheit der Menschen in der Organisation beschäftigen. Also nicht mit der Experience, dem Erlebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon da sind, sondern mit dem für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es führt im Gegenzug dazu, dass vielleicht Menschen in der Organisation jetzt nicht mit dem größten Verständnis darauf reagieren, warum für die Neuen so viel besser gemacht wird, die vielleicht sogar mit ähnlichen Gehältern einsteigen wie Menschen, die schon viel länger da sind und alle diese Diskrepanzen, als dass es tatsächlich ein besseres Erlebnis für die, sagen wir mal, jetzt im normalen Schnitt 90%, 92%, 95% der Menschen in der Organisation gibt, die tatsächlich einfach schon eine gewisse Zeit da sind. Also der Action Bias ist wenig hilfreich und das sehen wir selbst in Organisationen, die ja scheinbar fortgeschritten sind zu dem Thema, dass es diesen Action Bias tatsächlich gibt und unter Umständen vielleicht gar nicht dazu führt, dass der große Effekt erzielt wird, weil man sich nicht entsprechend der Prioritäten gerichtet hat und klar schon mal nachvollzogen hat, wo denn wirklich der Schuh drückt bei den Moments that matter, um auf dieser Detailebene zu bleiben, sondern beginnt etwas zu tun und auch dann klar sagen zu können, dass man natürlich zu dem Thema Employee Experience etwas unternimmt. Nur ich glaube, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass gerade bei größeren Organisationen, also sagen wir mal mehrere hundert und dann insbesondere auch mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es unabdingbar ist, das systematisch anzugehen und mit einem klaren Plan zu verfolgen und diesen Plan auch die entsprechenden Prioritäten der Organisation zu entwickeln. Und dafür braucht es einfach davor ein paar Schritte, die wir hier schon vielleicht als Fehler erklärt haben, aber im Gegenzug das natürlich auch die richtige Herangehensweise ist, im Sinne von gemeinsames Verständnis schaffen, klaren Support auf oberster Ebene, jetzt nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Zahlen, sondern auch mit der klaren Struktur, wie diese Initiative gestartet werden soll, dass das Management sieht, das folgt einem stringenten Prozess, der auch zum Zeitpunkt X zu erwartbaren Ergebnissen führt. Ja? Wenn wir jetzt im Umkehrschluss oder das, was wir unter Action Bias verstehen, einfach mal losstarten und Themen bearbeiten oder Moments bearbeiten, die in der Gesamtbetrachtung natürlich irgendwann drankommen, aber im schnellen Effekt, im raschen Ergebnis vielleicht nur bedingt helfen, dann müssen wir tatsächlich sagen, dann geht der Action Bias eher dahin, dass es Handlung ist, die, ich muss natürlich sehr vorsichtig sein, aber es klingt vielleicht hart, aber es kommt auch aus der Definition des Action Bias, dass Handeln voraussichtlich nutzlos, vielleicht sogar schädlich ist. Also gehen wir nochmal auf dieses Recruiting, Candidate Experience, Onboarding Thema ein. Also wir kennen doch Situationen und vielleicht stimmst du mir dazu, auch in deinem Unternehmen, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Benefits vielleicht bekommen oder mehr Gehalt bekommen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon länger in der Organisation sind. Die haben einen viel besseren ersten Arbeitstag jetzt als die, die schon tatsächlich da sind. Und jetzt weiß ich schon, dass das wichtig ist. Bitte. Das ist mir alles bewusst. Aber wenn wir jetzt dann darauf uns fokussieren, für die Neuen was zu tun, anstatt für die Bestehenden schon etwas zu optimieren, dann könnte es sogar schädlich sein, dort begonnen zu haben, anstatt sich mit den Themen zu beschäftigen, die in der Organisation allen bekannt sind oder die klareren Prioritäten für ersten oder besseren Effekt werden. Also der Action Bias ist aus meiner Sicht unbedingt zu verhindern, auch wenn es uns schon in den Fingern juckt und wir unbedingt loslegen wollen und tatsächlich ja in Employee Experience mit dem Lifecycle-Verständnis jetzt auf das Onboarding gehen. ja, es hat alles, wie gesagt, seine Berechtigung, könnte aber ein bisschen nach hinten losgehen, wenn nämlich im Gegenzug die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger da sind, ein bisschen das Gefühl haben, ignoriert zu werden damit. Also, klares gemeinsames Verständnis, strategisches Narrativ, Support auf oberster Ebene, systematischer Prozess, das ist das, um dieses Thema auch mit dem Effekt in die Organisation zu bringen und ein bisschen zu demaskieren als softes Thema, sondern eher sehr klar schon in einem Business-Zusammenhang zu verstehen. Und aus diesem Gesamtkontext der Fehler, die ich beobachte, ergibt sich nach dem Action Bias ein weiterer fünfter Fehler, der damit auch in Zusammenhang steht. Und zwar erlebe ich in letzter Zeit relativ regelmäßig, dass Unternehmen sich zwar beginnen mit dem Thema Employee Experience zu beschäftigen und dann zum Beispiel Führungskräfteschulungen zu dem Thema machen. Also ich komme dann und erzähle einen Tag lang oder einen Nachmittag lang den Führungskräften zum Thema Employee Experience. Und jetzt gibt es dazu folgende Phänomene und falls du über sowas nachdenkst, bitte überleg, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich bekomme dann immer den Auftrag von den Unternehmen, etwas möglichst direkt Anwendbares den Führungskräften mitzugeben. Und das folgt ein bisschen dieser typischen, sagen wir mal, Führungskräfteentwicklung in Unternehmen, von der wir wissen, und ich jetzt nicht hundertprozentig im Detail nachvollziehen werde, aber so ein bisschen der Erfahrungswert zeigt, und vielleicht kennst du das ja auch. Wir kommen zu einem Seminar und dann sind 2 Tage wirklich genial und du kommst zurück in die Company und die Umsetzung passiert ja eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt über Employee Experience sprechen, dann haben natürlich Führungskräfte einen immensen Einfluss darauf. Und das ist auch das, was ich den Führungskräften mitgebe und ihnen sage. Und ich gebe ihnen sogar ein Tool an die Hand, mit dem sie für bessere Employee Experience sorgen können. Erfahrungsgemäß passiert aber diese Umsetzung nicht, weil es eben kein gemeinsames Verständnis in der Organisation gibt, keine klare Linie zu dem Thema, kein strategisches Narrativ, warum das wichtig ist, kein Support von oberster Ebene, der Plan nicht echten Prioritäten folgt, sondern den Führungskräften gegeben wird und gesagt wird, Employee Experience, ja, das ist jetzt ein wichtiges Thema und übrigens, du musst für bessere Experience in deinem Bereich sorgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das typische Muster, wo dann vieles im Zufall endet. Und das haben wir ja heute schon. Und die Idee von Employee Experience Management ist ja eigentlich, diesen Zufall herauszunehmen. Und insofern nicht die Führungskräfte mit dem Thema allein zu lassen jetzt vielleicht, ja, als ein Beispiel, sondern sehr viel klarer mit System an dieses Thema dran zu gehen. Und Employee Experience Management zuerst in gewissen Standards auf einem guten Level in der Organisation zu verankern und dann im zweiten Schritt sich darüber Gedanken zu machen, was wir individualisieren können oder was Führungskräfte einzeln in ihrem Bereich noch zusätzlich machen können, damit es tatsächlich funktioniert. Natürlich, es gibt genau dafür einen Ansatz, aber ich nenne den Pimp My Boss und es ist ein Teil auch in dieser Employee Experience Academy und mit den Methoden, die wir aus dem Employee Experience Management lernen oder kennen und verstehen, die auch zu übertragen in das tägliche Tun von Führungskräften. Aber davor braucht es einen gesamtgemeinschaftlichen Plan der Organisation, eine echte Strategie zum Thema Employee Experience, bevor man den Führungskräften sagt, also wir brauchen jetzt was direkt Anwendbares und am besten gehen die nachher raus und machen das. Aber die Gesamtorganisation hat eigentlich dafür im Grunde kein Verständnis und man erwartet, dass die Führungskräfte dann tatsächlich das Richtige draus machen. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und das ist natürlich ein sich einfach machen, um das einmal ganz hart zu sagen. Smarter ist einfach der Ansatz, sich einen klaren Weg zurechtzulegen und mit System an das Thema Employee Experience Management dran zu gehen und die Struktur dafür zu entwickeln und als Gesamtorganisation das Mindset zu dem Thema zu verändern und dann natürlich im weiteren Schritt auch den Führungskräften ein entsprechendes Werkzeug an die Hand zu geben. Weil alles andere führt nicht zu der möglichst effizienten Veränderung und Implementierung, die Organisationen meiner Meinung nach aber einfach aufgrund der Lage im Arbeitsmarkt und der Organisationen tatsächlich brauchen. Das ist aber Thema für eine andere Folge. Kurze Zusammenfassung und nochmal im Schnelldurchlauf die 5 Fehler, die man zum Thema Employee Experience Management vermeiden sollte, und zwar insbesondere bei der Einführung. Erstens, Tool auswählen, ohne eigentlich klarzumachen, was man messen will und sich dementsprechend einer Methode oder einem Ansatz eines Anbieters auszuliefern, ohne das selbst in der Hand zu haben. Also Fehler 1, Toolauswahl. Fehler 2, kein gemeinsames Verständnis zum Thema und zum Gesamtkomplex Employee Experience in HR und in der Organisation. Fehler Nummer 3, kein Support auf oberster Ebene im Sinne von Employee Experience ist ein Must-Have und kein Nice-to-Have, mit entsprechend klarer Struktur der Argumentation, die zum jeweiligen Management passt. Fehler Nummer 4, der Action Bias, das Starten ohne klaren Plan und der abgeleiteten Priorität im Sinne eines strategischen, systematischen Vorgehens. Und Fehler Nummer 5, die Moments oder einzelne Moments an die Führungskräfte zu delegieren in der Erwartung, dass die das dann schon machen. Falls du möchtest, dass deine Organisation hier gut startet, richtig startet, zügig zu systematisch optimaler Umsetzung kommt und dann auch in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess kommt, der dazu führt, dass diese Effekte, die wir zu der richtigen Nutzung einer Employee Experience Strategie kennen, wie 5-mal höhere Mitarbeiterbindung etc., dann empfehle ich dir die Employee Experience Academy. Schau mal kurz vorbei, nochmal dieser kurze Werbeeinspieler. Link ist in den Shownotes. Falls dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Schick mir gerne Feedback, wenn du ein Thema hast oder einen Aspekt, den ich hier aufgreifen soll oder indem du mir ein Feedback gibst. Leite die Folge auch gerne weiter an Bekannte, an Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen sollen. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, dein Max.